Hallo und herzlich willkommen zur achten und letzten Folge unserer dritten Staffel von Archivwürdig, dem Podcast des Innsbrucker Stadtarchivs. In der heutigen Folge möchten wir auf die neue Gedenkstätte an das ehemalige Arbeitserziehungslager Reichenau eingehen. Aus diesem Grund habe ich mich mit vier Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft Bablik, Denzer, Machert, Schlohaufer, Tschigner zusammengesetzt, um über ihr auserkorenes Siegerprojekt zu sprechen. Unter anderem unterhalten wir uns über die Entstehung der Idee, dessen weitere Entwicklung und versuchen dabei auch die wichtigsten Elemente des Gedenkorts vorzustellen. In der heutigen Folge sprechen wir über das Projekt Gedenkort Reichenau. Ihr seid in einem internationalen Wettbewerb als Siegerprojekt erkoren worden. Derzeit sind wir dabei, dieses Projekt in die Umsetzung zu bringen. Und ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist es einerseits einmal, glaube ich, ganz gut, über das Projekt grundsätzlich zu hören, aber natürlich auch, wie es denn dazu gekommen ist. Und dazu würde ich vielleicht einmal zuerst einfach die Personen, die bei dem Projekt beteiligt waren, gerne sich selbst vorstellen lassen. Und ich würde sagen, starten wir am besten mit der Ricarda und gehen dann über den Hermann weiter. Ricarda, wenn ich dich bitten dürfte, dass du kurz zu deiner Person ein paar Worte verlierst.
Ja, mein Name ist Ricarda Denzer. Ich bin als bildende Künstlerin als Teil in das Projekt gekommen oder involviert. Ich bin in Tirol in die Schule gegangen, habe einen kurzen Ausflug über die Architektur in Innsbruck, dann mein Studium in Wien an der Angewandten begonnen. Habe Konzeptkunst studiert und habe über 20 Jahre freischaffend gearbeitet und habe jetzt zusätzlich einen Lehrauftrag als Senior Lecturer an der Angewandten. Habe dort 5 Jahre die transdisziplinäre Kunst, die Abteilung Transarts co-geleitet und bin nach wie vor als Senior Lecturer dort tätig. Habe eine ganze Reihe an Projekten im öffentlichen Raum gemacht, ortsspezifische Projekte, habe einen starken Bezug zur gesprochenen Sprache, zur Oral History, zum Arbeiten mit audiovisuellen Medien, genauso wie installative Settings und eben ortsspezifische Arbeiten. Die Frage der Erinnerung und Erinnerungskultur zieht sich durch meine ganze Arbeit bis heute.
Vielen Dank. Hermann, wenn ich zu dir weitergeben darf.
Mein Name ist Hermann Tschigner, ich bin geborener Innsbrucker, habe auch hier in Innsbruck Architektur studiert und dann in New York fertig studiert, bin seit 25 Jahren jetzt lebhaft in New York und habe eine kleine Agentur für Datenvisualisierung und Informationsästhetik. Ja, und habe mich in dem Projekt, vor allem um den Internetauftritt und das grafische Konzept und natürlich das gesamte Konzept gekümmert.
Dann darf ich eine noch abwesende Person, die ich noch nicht genannt habe, vorstellen lassen. Und ich darf bitten, Heinz, wenn du in Abwesenheit die Bettina vorstellst.
Sehr gerne. Mein Name ist Bettina Schlohaufer. Ich bin Kunsthistorikerin und Vorständin von zwei Instituten an der Architekturfakultät in Innsbruck. Sie ist tätig am Institut für Baugeschichte und am Institut für Architekturtheorie. Mit Bettina Schlohaufer verbindet uns eine langjährige Freundschaft und wir haben Bettina Schlohaufer ins Projekt gebeten, weil sie eine große Expertise hat in allen Dingen, die mit Zeitgeschichte zu tun haben, insbesondere mit Baugeschichte in der Zeitgeschichte und mit der Erforschung des 20. Jahrhunderts in Tirol und Südtirol. Außerdem ist die Bettina eine ausgezeichnete Autorin und deswegen hat sie neben der genauen und präzisen Recherche von Bild- und Grafikmaterial als Grundlage für den Wettbewerb uns auch Texte aufbereitet, Textquellenforschung betrieben und die inhaltliche Überprüfung unseres Projekts übernommen.
Dann darf ich weitergeben an die Heike, die sich kurz vorstellt.
Vielen Dank. Ja, mein Name ist Heike Bablik. Ich bin Architektin in Innsbruck. Ich habe in Innsbruck auch Architektur studiert, also ich bin sehr sesshaft geblieben. Bin neben meiner Bürotätigkeit auch an der Universität tätig, am Institut für experimentelle Architektur Hochbau und habe vor meiner Tätigkeit dort und vor dem eigenen Architekturbüro zusammen mit Heinz Machert eine Agentur, ein Büro für Webdesign und Mediengestaltung betrieben.
Zu guter Letzt darf ich den Heinz noch bitten, sich vorzustellen.
Mein Name ist Karl-Heinz Machert, habe ebenfalls so wie Hermann und Heike in Innsbruck Architektur studiert, mit einer Studienzeit in den USA, in Los Angeles. Und Heike und ich haben uns in unserer Tätigkeit im Büro neben Architektur und Möbeldesign auch mit E-Learning-Projekten und mit Knowledge-Management beschäftigt und sind in der letzten Zeit halt immer stärker neben unserer Lehrtätigkeit an der Uni in Architektur- und Kunstprojekte involviert.
Jetzt hat es diese Ausschreibung gegeben oder den internationalen Aufruf, teilzunehmen an dem Projekt für einen neuen Gedenkort oder für einen Gedenkort in der Reichenau. Wie seid ihr denn als Gruppe in der Konstellation sozusagen zusammengetreten? Ist da der Ball bei einer Person ins Spiel gekommen oder ins Rollen gekommen? Und ist das dann der gute alte Schneeballeffekt? Und
da sollte der Hermann antworten.
Da gab es ja irgendwie eine lustige Umleitung irgendwie über New York. Ich habe von einem befreundeten Architekten ein E-Mail bekommen und der hat mir auf diesen Wettbewerb aufmerksam gemacht und wir hatten eigentlich sogar schon überlegt, das gemeinsam zu machen. Und ich habe mich dann mit der Materie befasst und dann hat diese Kollaboration aber dann doch nicht stattgefunden und habe dann aber war dann schon so in der Materie, dass ich ganz spontan eben den Heinz, den ich eben aus meiner Studienzeit kenne, diese Unterlagen geschickt und habe gesagt, du, interessiert euch das, soll man da mitmachen? Nicht?
Und die kurze Antwort war ja sofort. wir bewerben uns. Die Frage habe ich weitergeleitet an die Heike.
Und da war klarerweise auch die Antwort sofort. Und ich habe die Frage weitergeleitet an die Ricarda.
Und so ist das Ganze dann nicht
gespielt. Genau. Das war ein Domino-Effekt.
Kannst du das bestätigen, Ricarda?
Das kann ich absolut bestätigen, genau.
Wo ist denn der erste Punkt, wo man vielleicht herangeht bei so einem Projekt? Gibt es da zuerst das Architektonische, was man sich überlegt? Oder ist es schwierig, überhaupt irgendwie sozusagen festzumachen an irgendwas?
Vielleicht darf ich ganz kurz dazu sagen, wir haben uns zum ersten Mal damals im Jänner getroffen, am 2. Jänner am Institut von der Bettina. Und es war uns eigentlich relativ schnell klar, dass wir das sehr unhierarchisch angehen werden, obwohl da jetzt diese Bereiche waren, also Webdesign, didaktisches Konzept, Architektur, die künstlerische Interpretation. Aber zwischen uns fünf war es eigentlich von Anfang an klar, wir würden alles als Gruppe angehen und diese Zuständigkeitsbereiche in dem Sinn verflachen und sagen, wir nehmen das jetzt inhaltlich und konzeptionell als Gesamtprojekt an.
Also vielleicht ein schneller Kommentar in der Zeit. Vor Weihnachten fiel auch schon die Vorbereitung für diese gemeinsame Zusammenarbeit. Und man fängt als erstes vielleicht schon damit an, sich mit dem genauer zu beschäftigen, weil von der Thematik weiß man zwar vom Hörensagen was und man hat irgendwann mal was mitbekommen und sich vielleicht mehr oder weniger interessiert, darüber informiert, aber eigentlich die Bücher und die Publikationen, die es dazu gibt, die geht man erst an, wenn man wirklich muss. Und es war eine ziemlich harte Zeit, muss ich sagen. Also dann tatsächlich zu sehen, wie viele Menschen und unter welchen Umständen die in Innsbruck, in Reichenau gefangen gehalten wurden, das war dann schon recht beeindruckend. Also wir kamen schon sozusagen mit einem Primer in diese Zeit der Zusammenarbeit.
In diese physische Zusammenarbeit, muss man sagen. Da haben wir uns zum ersten Mal wirklich vor Ort alle gemeinsam zu fünft getroffen. Und in der Vorbereitungsphase haben wir uns natürlich auch mit dem Grundstück befasst, das uns dort zur Verfügung gestanden hat. Das ist ein sehr, gehen wir sicher später noch darauf ein, ein bisschen ein extremes Grundstück, das wir auch erst sozusagen kennenlernen mussten und uns mit dem auseinandersetzen. Und parallel dazu eben hat da die theoretische Auseinandersetzung mit Gedenkkultur stattgefunden. Da mag die Ricarda vielleicht was dazu sagen.
Für mich ist irgendwie schon wichtig, einfach mal von dem Ort auszugehen, der für den Gedenkort vorgesehen ist, einfach auch zu schauen, was findet man dort vor. Ja, was charakterisiert diesen Ort? Und das ist eben ein Ort mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die Fahrradfahrer, die Fußgänger. innen. Und dann ist es ein Durchgangsort. Es ist ein Ort, der ist auf beiden Seiten offen. Und es ist eben eine Uferpromenade. Das heißt, unser Gedenkort zieht sich eben entlang des Inns. Und ich denke, das charakterisiert eben auch ganz speziell das Vorgehen oder auch die Entscheidungen, die wir dort getroffen haben für unser Projekt auch.
Dann würde ich sagen, sprechen wir, wie wirklich der konkrete oder konkretere Ablauf dann auch für euch stattgefunden hat. Wir haben es bei der Einführungs- oder bei den Vorstellungen ja, Hermann hat es natürlich erwähnt, ihr seid natürlich ein bisschen verteilt, seid nicht alle immer in Innsbruck, ist wahrscheinlich auch logistisch gar nicht immer so einfach, dann gemeinsam sie zusammenzusetzen und an dem Gesamtkonzept natürlich weiterzuarbeiten. Wie, und auf das aufbauend jetzt sozusagen auch, wie sieht es denn dann in der Praxis wirklich aus?
Das ist eine gute Frage. Also dieses erste Treffen damals im Jänner war natürlich sehr intensiv. Das war wochenlang. Da haben wir uns mehr oder weniger den ganzen Tag jeden Tag getroffen und stark debattiert. Und dadurch, dass es natürlich auch so ein emotionales und Thema war, war das auch sehr schwierig. Aber das Ziel von dieser Woche war für uns im Endeffekt Themenbereiche abzuklären, die wir adressieren wollten mit diesem Projekt. Und das war dann im Grunde dann zum Schluss nach einer Woche eine große Tafel im Institut mit Schlagworten und Ideen, die wir dann versucht haben aufzunehmen in den verschiedensten Arten in der Herangehensweise von dem Projekt, also architektonisch oder grafisch oder auch künstlerisch. Und eines dieser Schlagworte war diese Idee von dem Fragment, von dem Erinnerungsfragment, ja, dadurch, dass ja auch an Informationen, an tatsächlicher Information relativ wenig bekannt ist, also die Namen aller Zwangsarbeiter sind uns ja nicht bekannt und es sind uns nur 117, glaube ich, Namen bekannt von den Menschen, die dort umgekommen sind. Und sonst sind es halt so Erinnerungsfragmente, die in der Bevölkerung noch da sind. Und zum Beispiel auch in meiner Familie, also meine Mutter kann sich noch an das Lager erinnern, als kleines Kind. Allerdings, wie das Lager dann schon wieder das Entnazifizierungslager war. Und mein Vater hat sich erinnern können an den Großvater, der auch mit den Zwangsarbeitern in der Dachdeckerei gearbeitet hat.
Ja, ich glaube, ich würde gern anschließen an das, was der Hermann gesagt hat, weil diese Woche gemeinsamen Arbeitens und des Gebietabsteckens, das ist, wie das oft ist bei Wettbewerben, dann am Ende fühlt man sich völlig verausgabt und hat eigentlich noch wenig Konkretes daliegen. Also es muss dann irgendwie, das arbeitet dann in einem weiter und man macht sich Gedanken und man versucht dann für diese Ideen und Themen Entsprechungen zu finden und sich dem anzunähern. Dass diese Themen sich konkretisieren und manifestieren in einer physischen Umsetzung. Und das ist dann die Arbeit gewesen, die wir sozusagen von verschiedenen Richtungen her angegangen haben. Das Erste, was dann sich manifestiert hat, war so die grafische Idee einer Behandlung der Oberfläche mit einer Art Muster, nenne ich es jetzt einfach einmal. Und aus der heraus hat sich dann die Behandlung des Geländes weiterentwickelt, beziehungsweise das hat sich gegenseitig ergänzt.
Mit einhaken.
Ja, genau.
Bitte, Heinz, dann. Du kannst gern dazwischen haken.
Genau. Nein,
du schneidest. Ich würde deswegen gern einhaken und das an die Ricardo weitergeben, genau. weil ich glaube, am Anfang war wirklich die Frage nach der Repräsentation dieser Opfer auch. Es ging um die Personen. Und eigentlich dieses Muster, das grafische Muster, das entstanden ist, hat ja schon damit zu tun gehabt, dass wir eigentlich auf über 8000 Personen verweisen wollen mit dem, was dort sein soll. Und das war eigentlich, glaube ich, der Ausgangspunkt, auch schon in der Vorbereitung.
Vielleicht kann ich da auch noch was ergänzen. Mhm. Das Muster natürlich eine Bewegung verstärkt, die sich über die gesamte Länge des Ortes zieht. Und diese Bewegung ergibt sich aus der Vorstellung, dass eben etwas sichtbar wird, was in dem Sinne, dass sich etwas zeigt, ja, was vielleicht im ersten Moment noch nicht zu benennen ist. Und wir haben da so eine Analogie gefunden, einfach nur auf den Inblicken und der fließende Fluss, wenn da in diesem, wenn man von einem Ufer zum anderen schaut, wenn es da innerhalb dieser Oberfläche eine Strömung gibt oder eine Abweichung im Fließen, dann kann man davon ausgehen, dass von unten etwas wirksam wird, ja, dass da ein Widerstand ist oder etwas irgendwie dieses übliche Fließen stört, ja, dass es eine Spur hinterlässt. Und von diesem Denken in Spuren, von diesem Abzeichnen und so weiter, das ist eben dieses Muster, verstärkt eben auch diese Oberfläche dieser Landschaft, ja, wo etwas sichtbar wird. Das ist mal so wie so eine Grunderzählung auch. Oder wie seht ihr das?
Ja, ich würde sogar noch weitergehen, Rick, dass dieser Druck, der da von unten auch kommt, wo das hängen bleibt und die Dinge nach oben bringt, dass eben dieses Muster schon gut geeignet war, diese vielen tausenden Menschen zu repräsentieren oder darauf hinzuweisen. Aber von denen, wo wir mehr wussten, haben wir uns dann, glaube ich, relativ schnell dazu entschlossen, dass wir auch mehr zeigen wollen. Und da kam dann die Idee dieses Bohrkerns, wo wir eigentlich aus diesem Untergrund etwas holen. Und dieser Untergrund gibt uns eigentlich diese Repräsentation auch frei. Und diese bekommt dann auch diesen Namen von dieser Person.
Das Schöne ist, hier spielen ja verschiedene Vorstellungen, gehen hier Hand in Hand, weil wir natürlich auch von der Frage, was finden wir vor, natürlich auch von den archäologischen Funden, das als konkretes Material ja da ist, und die Frage der Sondierung, also dieses in die Tiefe gehen und schauen, was findet man da eigentlich an historischen Fragmenten, und dieses Fragmenthafte, dieses Finden aus der Tiefe, also dieses, was man ja natürlich auch als Sounding bezeichnen kann, ja, also in die Tiefe hören oder und dann aber mit diesen Fragmenten arbeiten. Und da haben wir auch schon wieder diesen Erinnerungssplitter, den der Hermann angesprochen hat. Aber auch das, sagen, natürlich ist es eine, sagen, etwas aus der Erde zu holen, und wie so ein Bohrkern das sichtbar machen, hat natürlich auch was, wir fallen da jetzt irgendwie nicht die richtigen Worte ein oder so, aber wir arbeiten mit dem, was da ist.
Das ist ja das Interessante an der Sondierung, dass sie ja auch unvollständig ist, oder? Es ist ja nur ein Sample, also ein Teil von dem Ganzen. Und so haben wir das durch das ganze Projekt gesehen, oder? Und wir haben ja dann gleichzeitig auch unsere eigenen Sondierungen angestellt und angefangen mit den Leuten, die uns bekannt waren, zu sprechen und diese Erinnerungssondierungen zu machen, also diese Fragmente zu finden. Und da ist es uns sehr schnell klar geworden, dass es Großteil in der Bevölkerung noch Erinnerungen an das Lager und an diese Zeit gibt. Und dann natürlich auch in was ja auch in diesem historischen Text der Frau Dr. Bitscheider ganz klar rauskommt, ist, wie involviert ja auch die Stadt war mit diesem Lager. Ja. Und es ist im Grunde ja Geschichte der Stadt. Natürlich ist es auch die Geschichte der Leute, die dort umgebracht wurden, aber zum Großteil, und so, das war dann, glaube ich, ein bestimmendes Element für unser Projekt, ist es eine Geschichte der Stadt. Und dieses Freilegen, dieses Sondieren dieser Fragmente wurde eigentlich zu Programm.
Und man muss ja dazu sagen, dieser Teil der Geschichte der Stadt ist jetzt auch sehr lange ruhend gewesen. Also die Tiefe ist sehr lange ruhend gewesen. Das war oberflächlich bekannt. Es war ja die Nachnutzung, wie wir ja auch schon angesprochen haben, die war dort. Das sind Leute, die was da drin gewohnt haben, war, und dann ist es weg gewesen. Und dann hat man immer, also wenig drüber gesprochen.
Ja. Aber wenn man jetzt mit den Leuten spricht, die erinnern sich ja auch noch. Ne? Da hat dann vor allem die Heike und die Ricarda dann angefangen, Interviews zu führen. Ne? Da vielleicht, Heike, wirst du dazu was sagen?
Ja, sehr gern. Wir hatten dann das Glück. Ich wollte vorher vielleicht noch ganz kurz dazu erwähnen, um das auch zu erklären. Das Programm dieses Wettbewerbs war nicht allein der Gedenkort, die Gestaltung des Gedenkorts vor Ort, sondern der hat noch einige andere Punkte umfasst. Da geht's um eine Wissensvermittlung, da geht's um didaktisches Konzept, da geht's drum, eine Online-Repräsentation zu erstellen und ein Archiv zu erstellen. Das war dann sozusagen das, was wir daraus ergänzt haben. Und wir hatten das Glück, sozusagen ergänzend zu unserem Team, die Frau Dr. Rauchecker-Fisch anzufragen für das didaktische Konzept. Und die hat uns wiederum vermittelt, einen Kontakt zu zwei Nachfahrinnen eines damaligen Lagerinsassen, die sich bereit erklärt haben, Interviews mit uns zu führen und damit sozusagen eine Reihe zu eröffnen von Zeitzeuginnen, sekundären Zeitzeuginnen, Gesprächen, die wir gerne auch als Dokumentationsmaterial für diese Website sammeln würden.
Was eben auch nochmal ganz schön zeigt, dass das Projekt und die Arbeit an dem Projekt von Anfang an eben trans- und interdisziplinär angelegt wurde. Das heißt, alles, was da entstanden ist, ist eben in Beziehung zueinander entstanden. Und das setzt sich in Beziehung, ja, zu den jeweiligen Feldern und Überlegungen und zu dem jeweiligen Wissen auch. Und das, finde ich, macht das eigentlich auch irgendwie sehr speziell. Also dadurch wird es natürlich auch zum Teil intuitiv, auch brüchig, ambivalent, aber es ist eben was, was in Bewegung ist. Und das ist uns eben auch total wichtig als Grundvoraussetzung für so eine Frage, was soll dieser Ort auch können? Ja, das hat auch der Ort selber, hat ja auch sowas von einer Passage, aber es ist sozusagen diese Bewegung, ja, dass man eben jetzt nicht einfach etwas bezwingt und beherrscht oder systematisiert, sondern dass man eben sagt, das, was wir dort erzählen wollen, ist auch die Art und Weise, wie wir arbeiten oder wir arbeiten eben, wir versuchen so zu arbeiten, was für uns auch irgendwie ein grundwichtiges Narrativ ist dort oder ein Vorgehen.
Ich würde aber sagen, wir gehen jetzt schon diesen Schritt weiter zum, wie es jetzt das Projekt ist. Ich weiß nicht, wie wir es am besten machen. Ich würde sagen, wir sprechen jetzt einfach über die einzelnen Elemente und dann darf jeder einfach dazugeben. Mhm. Fangen wir vielleicht nochmal beim Auto, dass wir nochmal alle Leute abholen. Das heißt, wir haben auf diesem Grünstreifen, der jetzt ungefähr, also von...
Ich würde gern beschreiben, weil bitte. Ich mir die Daten extra aufgeschrieben habe.
Sehr schön.
Also es handelt sich um den Grünstreifen. Die Ricarda hat das schon sehr, sehr gut beschrieben, zwischen Geh- und Radweg am Innufer, außerhalb der Grenobler Brücke Richtung Baggersee. Für Innsbrucker ist das wahrscheinlich ein Begriff. Und das Wettbewerbsgebiet, das wir zur Verfügung gestellt bekommen haben, ist circa 260 Meter lang. Und zwischen 6 und 14 Meter breit. Also das ist so, sozusagen, es wird immer wieder schmäler und wieder breiter und hat so einen Bauch zwischendurch. Und ist ein Grünstreifen, der locker mit Bäumen bestanden ist. Und auf diesem Streifen durften wir uns auswählen, welchen Ort, wie wir den bespielen. Und wir haben recht schnell beschlossen, dass wir das gesamte Feld nutzen wollen.
Darf ich gleich einfach, ich stelle jetzt den Unwissenden, der zwar wissend ist, aber nutzen wie?
Naja, wie wir schon ein paar Mal erwähnt haben, es ist eigentlich eine Landschaft. Und zwar es gab dieses Wortspiel zwischen dem Gehen und dem Denken, also das Gedenken, dieses sich entlang bewegen von dieser Welle, von dieser Landschaft und dort über diese Bodenplatten, diese Fragmente ein Gespür zu bekommen, wie viel Schicksale dort betroffen waren. Und dann natürlich diese Namensteine zu sehen, diese 117 Gedenksteine, wo die Namen auch ganz explizit noch einmal genannt werden. Das ist uns ja auch sehr wichtig.
Ich denke, auf das hat man, also die Pflasterung ist auch eben an den geschätzten 8.500 Personen, die durch dieses Lager sozusagen gekommen sind. Und die 114 Namensteine, ich denke, auf die sollte man auch noch ein bisschen gesondert eingehen, einfach um zu erkennen, also um das zu beschreiben, also für die wir natürlich hören und nicht sehen in dem Fall, dass du vielleicht, Heinz, wenn ich dich bitten darf, diese Steine kurz, auch den Gedanken hinter diesen Steinen vielleicht ein bisschen unterbringen kannst.
Die Steine sind sie sind Teil dieses Fragmentteppichs. Also jede einzelne Person ist so ein Fragment. Das ist uns aber, weil wir über diese Personen mehr wissen, weil sie im Lager gewaltsam zu Tode kamen oder durch Krankheit zu Tode kamen oder hingerichtet wurden. Von denen wissen wir aus dem Totenschein, wer sie waren, woher sie kamen. Und deswegen haben wir sie näher identifizieren können. Und ebenso wie Borkern nimmt der Namensstein den Untergrund mit nach oben und tritt uns entgegen. Und wir haben uns dazu entschlossen, dass wir an dieser oberen Fläche eine leichte Neigung vorsehen, auf die der Name dann platziert wird, sodass es uns entgegentritt. Und vielleicht, wenn das Wetter schön ist, wenn die Sonne passt, diese glatte Fläche einen Teil von uns selber spiegelt, weil wir von diesen Personen keine Bildnisse haben, wir haben keine Fotos, keine Zeugnisse weiteren. Und diese Personen kamen entweder allein oder in Gruppen in dieses Lager in Reichenau, waren mit ihrer Heimat oder mit ihren Herkunftsorten immer noch verbunden, und wir haben uns dazu entschlossen, dass diese leichte Neigung zu ihrer Herkunft Teil dieses Namensteins wird, so dass jeder dieser Steine unterschiedliche Höhe, unterschiedliche Materialität und auch diese unterschiedliche Neigung haben wird, um diese Personen auch zu individualisieren. Und in der Anordnung über diese Fläche hinweg, die Heike vorhin beschrieben hat, haben wir uns entschlossen, auch eine bestimmte Ordnung zu finden, und das würde der Heike dann irgendwie überlassen, das zu beschreiben.
Aber wenn ich, also, weil das ist etwas, was mir sehr gefällt, eben, dass der Name draufsteht, dass die Lebensdaten draufstehen, weil gerade im Lager sind die Menschen ja entmenschlicht auch geworden, die haben eine Nummer gekriegt und nicht mehr den Namen. Also zum Teil ist es natürlich schon erkenntlich gewesen, aber irgendwo ist es für mich zumindest, ist es auch so, man gibt ihnen wieder den Namen, der ihnen zusteht, der das ihr Name ist.
Ja, da hast du recht. Das ist nämlich auch ganz interessant, das ist uns ja auch aufgefallen, in dieser Liste der Verstorbenen sind ja die Verstorbenen von jüdischer Herkunft ganz klar erkennbar, weil die ja alle dann entweder Israel oder Sarah bezeichnet worden sind. Das war ja auch intern dann eine Diskussion, sollten wir auch jetzt diese Namen wieder rücknehmen und dieses Israel und Sarah praktisch jetzt nicht in den Namen aufzunehmen oder nicht. Aber das ist das Faktum des Namens ist, war uns schon ein ganz wichtiges Teil.
Bitte. Und ich könnte Bettina nur mal ins Spiel bringen mit einem kurzen Zitat, weil sie hat einmal gesagt, über diese Intervention geben wir den Leuten ein Gesicht zurück. Und ich glaube, darum geht's ein bisschen. Also Der Name ist dann wirklich die Repräsentation für die Person dahinter und wie sie uns erschienen ist.
Ja. Du wolltest noch was über die Zeitstrahl.
Genau. Also wir haben also diese 100, zum damaligen Zeitpunkt noch 114 Verstorbenen repräsentieren wollen. Und dann hat sich die Frage gestellt, wie wir diese Steine auf dem Gelände platzieren. Und wir hatten dann die Idee, dieses lange Grundstück zu nutzen, das ja eigentlich sehr schwierig wäre auf der einen Seite, aber das dann auf der anderen Seite die Möglichkeit bietet, dieses lange Grundstück wie eine Art Kalender zu nutzen. Also wir haben das Grundstück sozusagen virtuell aufgeteilt in die Monate des Bestehens des Lagers und haben die Namenssteine an den Todeszeitpunkten aufgestellt. Und damit ist eigentlich ganz leicht zu erkennen oder ganz klar zu erkennen, dass es Zeiten gibt, in denen, wie man so schön sagt, viel gestorben wurde, einfach weil es kalt war, weil es grausam war, weil ein Wechsel der Wachmannschaft noch grausamere Verhältnisse erzeugt hat im Lager und so.
Auch Wechsel der Nutzung, also der, auch, wo die Priorisierung, genau. Also wo es dann auch viel stärker dann ja auch als Zwischenlager oder Transitlager genutzt wurde, was ja, glaube ich, dann ab 43 eben ganz, ich glaube 43, was stark greift, wie du sagst, ja.
Genau, und damit eine gewisse, auch für Leute, die in dem Gebiet dann entlang gehen werden, ersichtlich ist, dass es Zeiten gab, die ganz besonders hart waren im Lager und wo besonders viele Menschen umgekommen sind. Und auch, also vielleicht auch noch ergänzend dazu, der Heinz hat vorhin beschrieben, wie die Menschen zusammengewürfelt wurden. Also man kann sich dann auch vorstellen, wenn eine Gruppe von diesen Namensteinen mit unterschiedlicher Neigung, unterschiedlicher Färbung eng zusammensteht, das repräsentiert Menschen, die konnten einander zum Teil nicht einmal verstehen, weil sie nicht die gleiche Sprache gesprochen haben, weil sie von irgendwo Russland, Ukraine, Polen herkamen. Und diese extreme Situation der Einsamkeit und der Sprachlosigkeit dann auch noch dazu kam.
Das heißt, wir haben die Landschaftsgestaltung mit den Namensteinen. Es gibt auch noch einen baulichen Aspekt, einen größeren, den sogenannten Pavillon. Könnt ihr mir vielleicht da noch kurz erklären, wie der ausschauen soll und auch wo da der Hintergedanke über diese Optik liegt?
Ja, gern. Also ursprünglich wollten wir ja eigentlich diesen Teil so klein wie möglich halten. Wir wollten die Information zu diesem Ort natürlich geben vor Ort, aber wir wollten schon haben, dass es eigentlich der Gedenkorg selber ist. Der Hermann hat es vorher gesagt, gehen und denken und das mit dem entsprechenden Hörempfinden und Hörerlebnis der Geschichten oder was sonst so zu hören sein wird mit diesem Hörweg. Und dieses einfach dort sein und auf diesem Ort sein, in dieser Landschaft sein, hätte auch bedeutet, dass man dann schon den Unbilden der Witterung ausgesetzt ist. Also wenn es regnet, regnet es halt. Und wir hätten nur ganz wenig Witterungsschutz vorgesehen ursprünglich, weil wir glauben oder uns eigentlich gedacht haben, dass es wenig Sinn macht, Architektur für sich dorthin zu stellen, dass irgendwie als besonderer Teil schon fast das Tempel oder so wirken sollte, sondern dass es eigentlich um den Ort selber geht und um das, was dort gezeigt ist und was dort erfahrbar ist. Und so ganz waren wir da mit uns nicht zufrieden. Also im Sinne einer ausführlichen Information, im Sinne auch der Möglichkeit, dass Leute sich dort versammeln, hat man uns dann schon gebeten, diese Ideen etwas zu erweitern und nicht nur minimal dort zu intervenieren. Hermann, was magst du so sagen?
Na, ich glaube, das, was uns am Anfang vielleicht ein bisschen weniger klar war, wie wichtig auch die Wissensvermittlung vor Ort ist. Und das war natürlich dann schon auch nochmal eine gute Erinnerung von der Jury, uns da anzuhalten, den Schulklassen und den Besuchern, die diesen Ort besuchen, auch wirklich in die Geschichte einzubringen. Und die Geschichte des Lagers und die Geschichte dieses Netzwerk der Lagers. Noch einmal, ich möchte das ganz klar auch betonen, da geht es ja nicht nur jetzt um Reichenau. Es gibt ja mehrere Lager auch in Innsbruck und in Tirol und im gesamten Deutschen Reich, diese Geschichte zu erzählen. Es ist ja eine Geschichte, die noch weniger erzählt ist. Und da haben wir jetzt im Grunde zwei große Informationstafeln und einen Ort mit einer Stabmöblierung, die es kleineren Gruppen erlaubt, sich dort zu treffen und sich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Ja, vielleicht noch kurz zur Beschreibung dieses Pavillons. Eigentlich ist es eine Überdachung mit circa 160 Quadratmeter Fläche aus Stahl, die in etwas über 3 Meter Höhe über dem Gelände getragen wird, von Stahlsäulen. Und unter diesem Dach stehen zwei Wände, eine 12 Meter lang, eine 11 Meter lang, die Informationen, die der Hermann gerade beschrieben hat, tragen. Und zwar in unterschiedlichem Detailgrad, je nach Bewegungsgeschwindigkeit der Menschen, die entweder auf dem Rad oder zu Fuß vorbeigehen oder die in der Mitte unter dieser Überdachung sitzen bzw. stehen und die Informationen lesen können. Und dieses Dach, dieses Pavillondach repräsentiert auch noch einmal über kreuzweise verlegte Stahlträger, die vielen verschiedenen Herkunftsorte bzw. die Pfade der Menschen, die sich da gekreuzt haben in diesem Lager. Und das Dach ist nur teilweise geschlossen und in Teilen ist es ganz offen. Es kann also durchregnen. Es ist dann weniger schützend, als man ein Dach an sich wahrnehmen würde. Und es gibt Ausschnitte in diesem Dach, die dann ersetzt werden, wo die Dachfläche ersetzt wird durch andere Elemente. Und da könnte Ricardo vielleicht was dazu sagen.
Ja, genau. Also es wurde an mich weitergegeben, weil ich eben vorher schon mal diese Funde der Archäologinnen erwähnt habe. Und das sind unter anderem eben auch eine ganze Reihe von bunten Glasscherben. Und diese Glasscherben finden natürlich auch in dieser Fragmentierung des Daches eine Analogie. Und die sind für uns überhaupt auch so als Denkmotiv oder so oder auch als sowohl visuell als auch inhaltlich irgendwie ein schönes Motiv, weil natürlich die Frage ist, wir haben ein Fragment von etwas, das nicht mehr ganz ist. Wie füllen wir jetzt die Lücken mit einer Vorstellung, mit einer Erzählung oder lassen wir diese Leerstellen? Und die Besucherinnen sind sozusagen auch eingeladen, durch ihre eigene Beteiligung diese Zwischenräume quasi mit ihren Erinnerungen, Erfahrungen, Erzählungen zu füllen. Das heißt, das ist natürlich auch etwas, was sich in dem Audioweg sehr gut weitererzählen lässt, aber es drückt sich eben auch in der Architektur des Pavillons aus.
Das war auch das ideale Stichwort. Danke, Ricarda, der Audioweg. Den wollte ich nämlich als nächstes ansprechen. Im Hintergrund, wir leben natürlich in einer modernen Zeit und Informationen müssen immer aktuell bleiben. Und gerade da ist natürlich die auch von dir, Heike, schon das angeschriebene Archiv, die Website im Hintergrund ja wichtig. Gehen wir ein bisschen drauf ein. Fangen wir mit dem Audioweg an, würde ich sagen. Ist dies im Hintergrund ein Audioweg geplant und da blicke oder dann zeige jetzt wieder mit meinem auf mein Handy, wo ich die Ricarda dazugeschalten habe. Wenn du uns vielleicht da ein bisschen einen Einblick geben kannst, Ricarda, in diesen Audioweg, was man sich darunter vorstellen kann, einfach mal ja.
Im Grunde ist es ein Angebot an die Besucherinnen und Besucher, sagen, zusätzlich zu der Möglichkeit, einfach mal selber den Weg entlang zu gehen, sich auch über dieses Audiostück diese Zusammenhänge zu ergehen, ja, entlang zu gehen. Und diese Stücke sind verortet an ganz bestimmte Stellen an diesem Ort, die sowohl historische Bezüge herstellen, als auch Bezüge zum Jetzt, zum Ort, zwischen Field Recordings und historischen Aufnahmen, zwischen Erzählungen und Kompositionen. Also ich lasse das jetzt nochmal etwas offen, aber es ist sagen eine Möglichkeit, einerseits den Ort präsent zu machen und vor allem die Vergangenheit dieses Ortes mit seiner Geschichte, aber auch einen Bezug herzustellen zur Gegenwart. Weil natürlich mit dem Wissen, dass es auch eine Webseite gibt, die nochmal viel tiefer und detaillierter in die historischen Zusammenhänge gehen kann, soll das durchaus auch eine poetische Vermittlung sein, ja. Also schon auch eine Wissensvermittlung, ein Lernort besteht eben auch darin, nicht alles auszuerzählen, sondern auch Raum zu lassen für die, die hören. Und das Hören hat einfach eine ganz bestimmte Qualität eben, ja. Das setzt sich in Beziehung zur Welt, das stellt eine Nähe her und ja, das ist einfach für uns irgendwie auch ein wichtiger Moment zwischen didaktischer Vermittlung, historischen Tatsachen und einem ja poetischen Herstellen von Bezügen.
Ja, wenn ich da kurz auf die Website noch einmal eingehen darf, die ist ja genauso wie alle anderen Teile von diesem Gedenkort, den wir gestalten wollen, jetzt nicht nur Website, ja, also die kann mehr oder soll mehr können, ja, und das hat die Ricarda ja auch schon erwähnt, ne, das ist natürlich primär ein Ort der Wissensvermittlung auch, also viele Lehrer, die können dort sich einloggen, können Material dort bekommen, mehr Informationen, mehr Bildmaterial, also auch für Leute, die nicht vor Ort sein können, das ist ja genauso ein wichtiger Ort, diese Dinge zu finden und die Informationen zu bekommen in mehreren Sprachen, ne? Aber dieses Archiv der Erinnerungsfragmente wird ein ganzer integraler Bestandteil auch von der Website. Also die Möglichkeit, sich diese Erzählungen, diese Interviews anzuhören, ist dann auch über das Webportal gegeben.
Haben wir was vergessen, was wir jetzt durch das, dass wir in das Thema natürlich schon so involviert sind, vergessen wir ja vielleicht wieder ein Element. Der Heinz zeigt schon auf.
Eine Kleinigkeit.
Bitte.
Also eigentlich ist es keine Kleinigkeit, sondern es ist schon, glaube ich, von Bedeutung. Nämlich dieser Pavillon, das hat vorhin die Ricarda schon angesprochen in Bezug auf den Audioweg. Dieser Pavillon ist auch ein Angebot. Wir haben ihn auch so platziert und so angeordnet, dass man eigentlich gut dran vorbeigehen kann. Also wir haben es niemanden in den Weg gestellt, wir zwingen niemanden, dass man sich das anschaut, sondern wir haben versucht, das so zu gestalten, dass man hineingezogen wird. Und dass man eigentlich auch zwischen den beiden Wänden zur Ruhe kommen kann und trotzdem, wenn man das Angebot annimmt, dort ganz gut verweilen kann. Dort kann man sich auch treffen. Und insofern ist der Pavillon, glaube ich, auch diese Verknüpfung zwischen dem Hörweg, zwischen dem Gedenkort selber, dieser Landschaft, zwischen dem, dass es ein virtuelles Angebot gibt, wo man sich dann in der Tiefe informieren und beschäftigen kann und wo auch weitergearbeitet wird. Also mit diesem Pavillon haben wir schon vor, dass wir auch aktuelle Informationen, aktuelle Entwicklungen zeigen können, dass es vielleicht parallele Entwicklungen gibt mit anderen Medien, wie einer Graphic Novel, die entsteht und die dann dort ausgestellt wird, mit unter Umständen Vortragstätigkeiten, die dort irgendwie repräsentiert werden können oder vielleicht sogar immer wieder als Ziel oder Ausgangspunkt den Pavillon haben. Also wir stellen uns diese Gedenkkultur weniger als Monument vor, wo wir sagen, wir setzen ein Zeichen und das ist jetzt für immer so, sondern eigentlich ist der Gedenkort selber, aber insbesondere dieser Pavillon eigentlich nur ein Punkt in der Landschaft, von dem immer wieder diese Gedenkkultur neu ausgehen muss und wo sie immer wieder hinfinden muss und wo sie sich über die Zeit auch immer wieder neue Formen ausdenken muss und praktizieren muss.
Ich glaube, du hast da was ganz Wichtiges gesagt. Das Monument hat immer die Gefahr, zum Unort zu werden. Ja. Also entweder ist er zu sakral oder zu unantastbar. Das unter Anführungszeichen Glück, das wir ja auch mit diesem Ort haben, ist ja, dass er neben dem Lager ist. Also als solches ja nicht diesen Genius Loci hat. Aber wir wollten wirklich keinen Unort schaffen. Also nicht einen Ort, der jetzt zum Betroffensein drängt. Er kann, wenn man sich damit auseinandersetzt, aber man kann daran auch vorbeigehen. Wir hoffen natürlich, dass niemand dran vorbeigeht in dem Sinn. Aber das nicht der Stadt wegzunehmen, war uns schon auch irgendwie fast wichtig.
Archivwürdig ist eine Produktion der Stadtarchiv Innsbruck und Teil der Stadtstimmen, dem Audiokanal der Stadt Innsbruck.